Überraschend, wie nun der Römerbrief schließt. Nach all den herzlichen Grüßen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt euch in Acht vor denen, die Zwietracht und Verwirrung anrichten, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche Leute dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden, deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch geschieden vom Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es grüßen euch mein Mitarbeiter Timotheus, den kennen wir von den beiden Briefen her, und mein Stammverwandter Lucius. Da meinte mal ein Kirchenvater, sei vielleicht der Lukas gewesen, aber wahrscheinlich ein Irrtum. Jason und Sosipater, ich Tertius, der diesen Brief geschrieben hat, grüße euch im Herrn. Schön, wie die Teamarbeit bei den Christen läuft. Kann man viel lernen vom Apostel. Soll keiner behaupten, der Apostel Paulus, der hätte so Herrschaftsstrukturen gehabt. Muss man Bibel lesen. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde gastlich aufgenommen hat. Es grüßen euch der Stadtkämmerer Erastus und der Bruder Quartus. Also Leute aus Korinth, wo Paulus wohl den Brief geschrieben hat. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis enthüllt wurde, das von Anbeginn verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weiser ist, sei Ehre durch Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein unerschöpfliches Thema in der Adventszeit, über das Konsumverhalten der Bundesbürger zu reden. Und man trifft ja hin und her auch viele Predigten, wo immer wieder von dem Thema gesprochen wird und dann wird Klage geführt. Ich glaube, das geht schon so weit zurück, wie man denken kann. Und ich freue mich immer, wenn ich diese Bilder sehe, wenn die Leute sich aufmachen und einkaufen. Keine Sorge, ich habe keine Aktienanteile an Kaufhauswerten. Ich bin auch sonst nicht irgendwo am Wirtschaftsausschwung beteiligt. Ich finde das einfach so nett. Ich finde das einen lieblichen Rummel, wenn die Leute sich bemühen, einander eine Freude zu machen. Es gibt es das Jahr über so selten. Und ich finde das einfach nicht gut, wenn die Christen immer dastehen und dann ihre spöttischen Sprüche machen. Ob wir uns nicht mitfreuen sollten? Es ist doch schön in den Familien jetzt, wenn die Kinder Zettel an die Türen heften, Eintritt verboten, weil da drin etwas gemacht wird, ein Geheimnis, eine Überraschung. Oder die Eltern sagen, in das Zimmer dürft ihr nicht mehr rein. Wenn man älter wird, sagt man, wir brauchen ja nichts mehr, wir kaufen uns alles, aber vielleicht ist das doch ganz nett, ein Geheimnis zu haben, eine Überraschung. Es muss ja nicht viel sein, eine Freude, wo man das ablesen kann, wie lieb man einen hat, wo man das spüren kann. Nun gibt's ja verschiedene Leute, die verstehen das nicht richtig mit den Geschenken, was da so manchmal an den Weihnachtszimmern zusammengebeugt ist. Das ist ja nicht einfach so wie bei Tritschler und Co., dass man das hinlegt wie im Warenhausregal. Darum packt man das ja ganz nett ein, mit buntem Papier und eine Schleife drüber, damit das Geschenk, die Überraschung, richtig schön wird. Die einen, die haben gar keine Geduld beim Auspacken, die reißen es ritsch, ratsch, raus und wollen an die Sache, an den Kern. Und die anderen gehören nicht dazu. Die können das so sorgfältig öffnen, jeden Kleber sorgsam lösen, dass ja das schöne Papier nicht versehrt wird. Und die haben vielleicht die Gabe auch, das Geheimnis richtig zu fühlen und zu empfinden. Und daran wollte ich Sie erinnern, wenn wir heute bei dieser letzten Predigt vom Römerbrief von Paulus hören, dass er ein Geheimnis mitzuteilen hat. Eine Überraschung. Etwas, was dem normalen Menschen nicht zugänglich ist. Und das muss ich Ihnen jetzt heute erklären. Ich habe es nochmal zu gliedern versucht. Zuerst, der ganze Römerbrief ist ein schwer zugängliches Geheimnis. Es ist ein wenig anders als mit Ihren Weihnachtsüberraschungen. Die kann man auspacken und aufreißen. Das kriegt auch noch der Dümmste hin, ein Weihnachtspäckchen auspacken. Das können schon die kleinsten Kinder. Aber das Geheimnis, von dem Paulus spricht, das ist ganz kompliziert. Wissen Sie, was ich jetzt sage? Die Botschaft des Evangeliums ist ein kompliziertes Geheimnis. Da waren einige von Ihnen am letzten Sonntagabend mit dabei, als wir dort unten mit unserem Lautsprecher am Rathaus standen beim Weihnachtsmarkt und versucht haben, zwischen diesen Weihnachtsliedern, die wir gesungen haben, den Menschen auf eine ganz einprägsame Weise das zu erzählen und zu sagen, was das heißt. Jesus ist geboren. Beispiele und Geschichten genommen. Ich habe das so reißerisch gemacht wie irgend möglich. Es war ja schön, dass so viele stehen geblieben sind, aber wenn Sie genau hingesehen haben, haben Sie es gemerkt. Viele sind vorübergegangen. Ihnen war das Geheimnis verschlossen. Ein paar haben alberne Zwischenrufe gemacht, ein paar haben vor sich hingebrummt. Aber das Geheimnis war verschlossen. Nun können Sie sagen, das lag vielleicht am Prediger, der hätte es noch geschickter machen können, hätten wir noch einen besseren da gehabt. Dann wäre es noch netter gegangen und noch schöner gegangen und noch lieber. Es liegt gar nicht an dem. Wenn Paulus sagt, als der Apostel der Heiden, es ist ein Geheimnis, das nicht zugänglich ist und das nicht von Menschen einfach so geöffnet werden kann. Jetzt möchte ich Sie daran erinnern an all die Versuche, die Sie schon angestellt haben, um Menschen zum Glauben zu führen. Sie haben dann manchmal auch gedacht, sicher bin ich der Ungeeignete. Das ist falsch. Das liegt gar nicht an der Person des Verkündigers, auch nicht an seiner Redegabe. Davon ist die Verkündigung des Evangeliums überhaupt nicht abhängig. Vielleicht haben Sie ein Buch weitergegeben, das Ihnen selbst den Weg zum Glauben geöffnet hat. Sie geben das einem anderen suchenden Menschen weiter und er sagt, wissen Sie, es lässt mich kalt. Sie stoßen doch dauernd auf diese Tatsache, es ist ein Geheimnis. Ist eben nicht doch die Verpackung, ist nicht eben doch das Äußere. Jetzt muss ich zuerst einmal sagen, dass es eine ganz schlimme Sache ist, dass wir so wenig darüber reden in unseren Gottesdiensten, in unseren Bibelstunden, dass das Evangelium ein Geheimnis sei. Nicht, dass Sie denken, das steht jetzt nur im letzten Kapitel im Römerbrief. Immerhin steht's da am Ende. Da geht's jetzt um die Wurst. Und da geht's wirklich drum, ob wir begriffen haben. Und Paulus sagt, ich bin eigentlich der, der dein Geheimnis verwalten muss. Und die ganze Botschaft, die ich gebracht habe, bleibt ein Geheimnis. Wenn ich nach Rom hineingehe, es ist ein Geheimnis. Achten Sie mal drauf, vielleicht kommt es Ihnen gleich in Erinnerung, ohne dass wir jetzt in der Bibel nachschlagen, wenn es heißt, kündlich groß ist das Geheimnis. Oder wenn er vom gottseligen Geheimnis redet. Oder wenn Jesus, just da, wo er Vergleiche gebraucht, sagt, euch ist gegeben, das Geheimnis des Himmelreichs zu verstehen, denen draußen aber nicht. Und dann spricht Paulus sehr häufig davon. Am liebsten hätte ich mit Ihnen jetzt noch Epheser 3 gelesen. Das müssen Sie mal nachschlagen. Da spricht er in seinem ganzen Aposteldienst mehrfach das an, das ist ein Geheimnis. Dann spricht er vom Geheimnis Gottes, vom Geheimnis Christi, in ganz verschiedenen Worten. Jetzt könnte das Missverständnis aufkommen, als ob Gott ausgerechnet das Wichtigste, was jeder Mensch wissen muss, zu seinem ewigen Heil, wie eine Geheimlehre verpackt. Und dann denkt einer, man muss irgendwelche Voraussetzungen mitbringen. Vielleicht muss man Theologie studieren, bestimmt nicht. Oder man muss irgendwelche Denkvoraussetzungen mitkriegen. Oder man muss sich irgendwie in eine Geheimlehre eingliedern lassen. All das nicht. Es ist auch nicht so, dass das Evangelium kompliziert sei. Das dürfen Sie nicht denken. Nicht das Rätsel ist es. Es liegt ganz einfach daran, dass wir Menschen so weit von Gott weg sind. Wir können nur Irdisches verstehen und sind für das Göttliche, auch wenn es ganz klar zu uns gesagt wird, nicht offen. Wir sind so weit von Gott getrennt. Kein Mensch kann das Evangelium verstehen, wenn nicht ein ganz großes Wunder mit ihm passiert, eine Erleuchtung. Das neutestamentliche Wort, das Martin Luther in der Erklärung zum dritten Glaubensartikel wieder aufgenommen hat. Dass uns der Heilige Geist mit seinen Gaben erleuchtet. Das ist nötig, um das Geheimnis zu verstehen, wenn jetzt so viele Leute sich rüsten, Weihnachten zu feiern und etwas zu begreifen. Wir sollten dran denken. Sie können das Geheimnis nicht verstehen. Sie gehen daran vorüber. Und es gibt viele Menschen, die in den Kirchen drin sitzen und nicht teilhaben an der Freude. Die bleiben gequält und gehen mit Sorgen wieder nach Hause. Sie sind belastet und traurig. Ich muss das so ausführlich einmal sagen, das liegt nicht am Prediger. Das liegt auch nicht an der Bibel. Es liegt auch nicht an Gott. Sondern es liegt daran, dass wir nie gemerkt haben, auf was es ankommt. Auf einen Punkt. An einem Punkt, wo sich das Geheimnis öffnet. Darüber muss ich nun reden, als zweiten Punkt, wie man an das Geheimnis richtig herankommt. Noch einmal ein paar falsche Wege vorher, weil ich denke, es sind heute so viele Christen, auch unter den Frommen, auch unter den Superfrommen, die nie an das Geheimnis des Evangeliums hinkommen. Die reden viel vom Tun des Willens, sie mühen sich, sie leben in christlichen Formen, aber es kommt nie, und daran kann man es erkennen, zur Freude, nie zur Freiheit, nie zum getrosten Stand, nie zur Selbstständigkeit eines Christenlebens. Es gibt eine falsche Haltung, wie man an dieses Geheimnis des Evangeliums hingeht. Die letzten 30 Jahre waren ja in unserer Kirche geprägt von dem Versuch, ich sage immer mit dem Schweißbrenner, das Geheimnis aufzumachen, so wie man einen Geldschrank knacken will und sagt, ich habe zwar den Schlüssel nicht, aber dann gehe ich mal irgendwie her und schneide das auf. Man hat ja versucht, mit dem kritischen Geist die Bibel zu durchforsten und wie dann behauptet wurde, das eigentlich am Evangelium herauszuglauben, am Ende ist alles verbrannt. Man hat nichts rausbekommen aus dem Geldschrank. So öffnet sich das Geheimnis des Evangeliums nicht, mit kritischem Geist nicht, auch nicht da, wo man meint, man könne die Bibel zerschneiden und irgendwo etwas Eigentliches finden, wird es am Ende leer bleiben. Paulus sagt, das Geheimnis ist enthüllt, jetzt steht's doch hier im Vers 25, durch die Predigt von Jesus Christus, offenbart im Vers 26, kundgemacht durch die Schriften der Propheten, nach dem Befehl des ewigen Gottes. Das Bibellesen gehört einmal grundlegend dazu. Ohne das geht es nicht. Das Geheimnis ist offenbart, das heißt enthüllt, in der Bibel. Warum kommt es aber jetzt dennoch dazu, dass viele Bibelleser immer noch nicht zur Freude des Glaubens kommen? Wie kommt es, dass sie nie den Frieden finden? Man sieht es an ihren gestrengen Mienen, an ihren zu fürchten Stirnen, dass sie nicht teilhaben an der Freude in Jesus. Das liegt daran, dass sie nicht begreifen, dass dort das Geheimnis sich auflöst im Gehorsam des Glaubens. Jetzt erkläre ich es Ihnen mal praktisch. Sehen Sie, da sind so viele Leute unter den Christen, die kommen am Sonntagmorgen in die Kirche und sind bedrückt, wie so viel Dunkles in ihrem Leben sich findet. Sie leiden unter den teuflischen Einflüsterungen und wie sie immer wieder Sünde haben. Und sie sind ganz gequält und sagen, aber ich wollte gern mein Leben heiliger machen. Das ist ja wichtig, dass der Wille Gottes bei mir durchbricht. Ich wollte gern die Finsternis besiegen. Und dann klagen sie und sagen, ach, ich bin so weit weg von der Weihnachtsfreude. In meinem Leben ist es so finster und manchmal meine ich, bei uns sei die Hölle los, zu Hause, in der Familie oder in der Ehe. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie nie das Geheimnis erhaschen. Nie. Sie können es nur kriegen, indem Sie sagen, jetzt verstehe ich erst, was das Geheimnis des Glaubens ist. Dass ich Ja sage, dass ich es annehme als ein sündiger, unvollkommener, unheiliger Mensch. Ich bin versöhnt. Ich bin gerecht geworden. Das ist schon geschehen im Kreuz von Golgatha. Ich darf es nehmen. Das Geheimnis des Glaubens. Wir haben Frieden mit Gott. Die anderen sagen, ich hoffe, das einmal zu erlangen. So werden sie es nie erlangen. Wenn sie es nicht heute nehmen, wenn sie heute nicht die ausgestreckte Hand Gottes fassen und Ja sagen, gehorsam im Glauben. Andere sagen aber, ich fühle das alles noch nicht. Lass doch das Gefühl weg. Davon steht kein Wort da. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Schau mal die an, die damals mit Jesus gezogen sind. Die sagten Ja. Die haben Ja zu ihm gesagt und gingen mit Jesus. Und dann haben sie erst viel gelernt. Dann haben sie erst begriffen und verstanden. Man kann das nicht vorher, vielleicht erst nachher. Das Geheimnis des Glaubens, oder sagen wir die ganze Botschaft des Römerbriefs, von der wir so viele Sonntage hier gepredigt haben, die erschließt sich uns erst, wenn wir sagen Ja. Wenn Paulus anfängt, Römer 1 und 2 uns zu überführen von der Schuld. Ja, meine Schuld. Kapitel 3, da hat Gott einen Altar, wo er die Schuld büßt im Sterben seines Sohnes. Ja, Herr, für mich. Römer 4, das Beispiel des Glaubens. Römer 5 und 6, er kann mein Leben verwandeln und neu machen. Herr, mein Leben, ja, ich will dir folgen. Und dann das mit dem Geist, habe ich den Heiligen Geist? Ja, Herr, fühle mich. Du hast verheißen, dass du deinen Geist gibst denen, die dich darum bitten. Ja, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, dass ihr nun eure Leiber gebt zu einem Opfer. So heißt es in Römer 12. Das heilig und Gott wohlgefällig ist. Ja, sag ja. Warum grübeln die Christen so viel? Warum fragen sie so viel? Das Erkennen folgt erst dem Ja nach. Der Gehorsam ist wichtig. Paulus hat den Römerbrief begonnen, das ist in meinem Vers 8 oder 9 im ersten Kapitel gewesen, wo er sagt, von eurem Glauben spricht man in der ganzen Welt. Also von dem Glauben der römischen Christen. Warum? Wann wird unser Glaube eine solche Leuchtkraft haben? Wenn wir zur Offenbarung Gottes in der Bibel, zum prophetischen Zeugnis Ja sagen können, es zu unserer Sache machen und uns drunter stellen, und das annehmen können, dann wird das ein Glaube sein, der die Welt überwindet und der hinausstrahlt und der weiterwirkt. Aber jetzt noch etwas Drittes, wie man dieses Geheimnis richtig bewahrt. Wir waren ja überrascht, dass in Vers 17 Paulus so hart einsetzt und plötzlich diese Warnung ausspricht. In unserer Zeit werden diese Worte nicht mehr beherzigt. Wir leben ja in einer solchen Zeit, wo man sagt, man muss jede Denkungsart, die Christen haben, akzeptieren. Wir sind so weit geworden, so ökumenisch. Da gibt es ganz andere Kirchen und Traditionsströme und wir wollen alle verstehen und uns bereichern lassen. Im Neuen Testament finden sich harte Worte der Auseinandersetzung. Wir sollten nicht weichen von der Lehre der Apostel. Müssen Sie wissen, wo Sie Ihre Wahrheit beziehen. Hier im Vers 17 geht es nicht einmal um Leute, die offenbar in der Lehre Verwirrung anstiften. Das war für Paulus klar, dass einer, der die Gottessohnschaft Jesu leugnet, kein Bruder mehr sein kann. Aber hier geht es um Leute, die Zwietracht und Verwirrung anrichten, im Widerspruch zur Lehre. Es geht also um die Frage, wie die Lehre, die biblische, apostolische Lehre verstanden wird in unserem Christenleben, im Alltag. Paulus sagt, wir sollten sie meiden. Das ist ein schwerwiegender Schritt. Wir sollten weggehen von ihnen. Dann hängt da alles eigentlich an dem Vorwurf, den Paulus an sie richtet. Sie dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Das ist eine ganz schwer verständliche Stelle. Was meint denn Paulus, wenn er von Bauch redet? Für die Menschen im 20. Jahrhundert in Westdeutschland denken sie bei Bauch immer an die Weihnachtsgans. Die denken an die Fresssucht. Aber ich meine, das war damals sicher nicht so in der Antike. Was war denn Bauch? War das die Unreinheit? Das könnte sein. Ist das einfach nur, so sagen viele Ausleger, das Fleisch, also das ungeheiligte, Gott nicht dargebrachte Wesen? Je mehr Sie drüber nachdenken, werden Sie interessante Sachen beobachten. Es sind Leute, die nicht dieses Geheimnis bewahren. Auch das Geheimnis des Evangeliums. Wir können versucht sein, das Geheimnis des Evangeliums zu umgehen. Habe heute manchmal Sorge, dass wir Menschen zu Jesus führen, ohne dass sie verstehen, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz für sie starb. Indem wir ihnen falsche Sprüche unterschieben und sagen, wenn du Jesus kennst, hast du kein Wehweh mehr. Und dann läuft alles glatt in deinem Leben. Und wenn wir sie einseifen und einwickeln mit schönen Sprüchen, mit ein Stückchen Religion, arglose Leute, das sind Leute, die nicht wissen, wie tief eigentlich die Kluft geht zwischen Welt und Reich Gottes. Darum sind sie arglos, die kennen die Macht des Bösen nicht. Ich erschrecke, dass in unseren Tagen sich oft ein Christentum wieder breit macht, wie in der ersten Christenheit. Da kann jeder hineinrutschen, ohne dass es eine Entscheidung braucht und eine Absage. Ohne dass der Gehorsam des Glaubens einen Bruch bedeutet mit so und so vielen unheiligen Praktiken. Sie verführen mit süßen und prächtigen Reden. Süß, das heißt, das kann man wie Honig lecken. Aber die Worte Jesu waren nie süß. Und prächtig waren sie auch nie. Und sie dienen ihrem Bauch. Ich frage mich oft, ob nicht das mit hineingehört, was in unseren Tagen so eine große Rolle spielt und was viele Christen lähmt, indem sie immer wieder fragen, ich fühle das nicht, ich kann das nicht begreifen. Ich habe in den letzten Tagen Begegnungen an dem Sterbebett von Frau Kammer gehabt, wo ich mich immer wieder frage, warum führt Gott so tief? Ich habe einmal zu meiner Frau gesagt, wahrscheinlich um der Lebenden willen. Für uns. Denn da bleibt nichts mehr im Gefühl. Da bleibt nur noch das Wort. Christus starb für dich. Ich fühle nichts mehr, ich spüre nichts mehr. Das trägt mich auch nicht mehr sonst in meinen Gedanken, wenn es mir nicht mehr zugesprochen wird. Und ich frage mich, warum bei uns so viele immer wieder suchen und sagen, ich wollte das in meinem Leben auch gern fühlen. Gerade in diesen Weihnachtstagen, wo viele da sitzen und sagen, ich kann nicht feiern. Bei mir ist gar keine Weihnachtsstimmung da. Die brauchen sie nicht. Zur Weihnachtsfreude brauchen sie die nicht. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Ich hätte Ihnen am liebsten ein großes, langes Stück von Martin Luther vorgelesen, wie er in einer Schärfe gegen die Christen spricht, die vom Gefühl es ertasten wollen und sagt, du musst glauben, wieder dein Gefühl. Je länger du Christ wirst, umso mehr wird dir die Sünde bedrängend und je mehr leidest du erst am Bösen, das dein Leben heimsucht, dann flüchte unter das Kreuz Jesu und sag, danke, dass du mich errettet hast. Da ist der Gehorsam des Glaubens da. Es mag süße und prächtige Reden geben, die viel Erfolg haben. Erstaunlich, dass am Ende des Römerbriefs Paulus noch uns solch eine harte Kost zumutet, dass er sagt, trenne dich, wo die so süß und sanft verläuft, wo Arglose verführt werden im Namen Jesu und wo man es ihnen billiger verkaufen will, ohne dieses Geheimnis bleibt kein Geheimnis bei denen, die Ja sagen. bei denen, die bloß anfangen zu rufen und sagen, du Jesus, mehr braucht's nicht in diesen Weihnachtstagen, dass ich ihn aufnehme, ihn entdecke, ihn finde, den Weltheiland, den Todesüberwinder, den Retter. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.